Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Trippold. Ich bin die Autorin mit Restaurant. Das heißt, ich bin Autorin, Gastronomin, aber auch Journalistin im Kärntner Lavantal. Und ich schreibe Wohlfühlromane von den Alpen bis zur Adria.
Mit ihren kulinarischen Reiseführern hat sie bereits überzeugt. In diesem Jahr startet Silvia Trippold, Autorin und Gastronomin, auch in der Belletristik durch. Gleich 3 Wohlfühlromane mit Herz und Humor erscheinen. Am 1. April geht's los mit Küchengeflüster, die verborgene Zutat der Liebe. Ein bisschen Feelgood brauchen wir ja alle einmal. Und für mich hatte der Ausflug nach Kärnten einen fantastischen kulinarischen Beigeschmack. Damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Mein Name ist Martina, ich bin Podcasterin und Querbeet und viel Leserin. Und hier könnt ihr Autorinnen und Autoren auch ganz privat kennenlernen. Ich wollte von Silvia wissen, wie sie es überhaupt schafft, gemeinsam mit ihrem Mann ein Lokal zu führen, als Journalistin zu arbeiten und auch noch Romane zu schreiben. Und wie gut die Ehefrau eines Haubenkochs eigentlich selbst kocht. So viel vorweg, Wasser lässt sie nicht anbrennen. Silvia verrät auch, wer das Musketier an ihrer Seite ist und ob sie sich vor dem Erscheinungstermin fürchtet. Hört auch, was sie mit Pippi Langstrumpf gemeinsam hat und ob wir Heftromane lesen. Groschenroman ist der Buchtipp von Boris Miedl von der Stadtbibliothek Graz sicher keiner. Der Autor ist sogar Nobelpreisträger. Nur bei den Kindern in der Geschichte haben wir uns verzählt. Es sind nämlich 5. Aber hört am besten selbst rein. Viel Spaß dabei. Silvia, ich habe mich wirklich aus mehreren Gründen gefreut, dich zu besuchen. Erstens das Restaurant von dir und von deinem Mann kennenzulernen, deinen Genussladen. Ich gehe hier, glaube ich, nicht mehr so schnell wieder raus. Und wir beide haben ein bisschen eine gemeinsame Geschichte, wie wir schon festgestellt haben. Und ja, natürlich möchte ich auch die Frau hinter den Büchern kennenlernen. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier beim Trippold.
Genau, wir sind in unserem Restaurant Trippold zum Bern. Wir sind im Kärntner Lavantal und ja, ich freue mich natürlich, dass du heute Zeit gehabt hast. Du hast nicht einen allzu weiten Weg von Graz hierher, also quasi über die Pack. Ja, und wir genießen, wir haben schon ein bisschen was getrunken, gegessen, ja, wir werden noch etwas essen.
Ich bin schon verwöhnt worden.
Also passend zum kulinarischen Liebesroman haben wir es uns schon ein bisschen gut gehen lassen.
Wir sind ja schon länger auch in Kontakt. Jetzt oder heute plaudern wir aus einem ganz bestimmten, einem ganz aktuellen Anlass. Am 1. April erscheint dein erster Roman. Yay!
Ja, das freut mich natürlich. Ja, unglaublich. Denn diesen Roman habe ich tatsächlich vor 5 Jahren geschrieben. Das heißt jetzt nicht, dass ich so lange gebraucht habe, aber ja, am 1. April geht's los. Der Titel heißt Küchengeflüster, die verborgene Zutat der Liebe. Dieser Roman ist ein kulinarischer Liebesroman, spielt in Graz in der Sterne-Gastronomie und erscheint im Knauer Verlag.
Es ist dein erster Roman, aber nicht dein erstes Buch.
Ich habe schon einige Sachbücher geschrieben, Reiseführer, Reisegenussführer. Also mein Spezialgebiet ist ja die Alpen-Adria-Region, in der ich lebe, also von den Alpen bis zur Adria. Und ja, ich habe eine Tausendschaft an journalistischen Geschichten geschrieben. Da waren die Sachbücher die logische Ergänzung dazu. Und ja, jetzt geht es mit den Romanen weiter. Das ist auch wieder was Wunderbares, Wunderschönes. Und ja, ich hoffe wirklich, dass die Romane auch fleißig gelesen werden, denn ja, sie liegen mir sehr am Herzen und freue mich natürlich sehr, dass die jetzt erscheinen.
Jetzt ist Schreiben, also dein Beruf eigentlich auch neben Gastronomin. Wann kamen die Bücher dazu?
Die Bücher kamen recht schnell dazu. Ich habe meinen Mann kennengelernt vor über 20 Jahren. Ich war Reise- und Kulinarikjournalistin für eine große österreichische Tageszeitung. Und ja, wo die Liebe hinfällt, also ich bin von einem Spitzenkoch eingekocht worden während eines Interviews. Ja, ich bin dann unter ein paar Hauben gekommen.
Und gleich unter ein paar Hauben.
Unter ein paar Hauben gekommen. Und ja, um noch eins draufzusetzen, ich habe einen Mann, der mich ernährt. Er ist Koch und das ist ja schön, ja, aber auf jeden Fall mit dem Standort, mit dem Kärntner Lavantal war es dann schwierig, eine Tageszeitung zu machen. Dadurch habe ich mich sofort eigentlich selbstständig gemacht mit einer Textagentur, habe den Alpenadria-Raum für mich entdeckt als ehemalige Reisejournalistin. Ja, dann sind wir herumgefahren, haben gekostet, probiert und ja, ich habe eigentlich immer darüber geschrieben. Also Berufliches und Privates wurde immer verbunden und da sind wunderschöne Bücher daraus entstanden. Die sind im Styria Verlag erschienen und ja, und jetzt geht's weiter mit den Romanen. Also im Prinzip, wo meine Genussbücher und Reiseführer und Kulinarikbücher angesetzt waren, da geht's jetzt mit Wohlfühlgeschichten wunderbar weiter.
Jetzt muss ich dich aber wirklich auch gleich fragen, wann hast du überhaupt noch Zeit, an diesen Büchern zu schreiben? Du bist hier im Restaurant voll dabei, du hast zwei Kinder, du hast einen Genussladen. Wie geht sich das alles aus?
Ja, das frage ich mich ja eigentlich selbst, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich würde jetzt irgendwie von guter Struktur erzählen, aber ich glaube, es ist die Leidenschaft. Ich mache einfach alles so, so gerne. Ich bin da irgendwie ein Typ. Ich glaube aber auch, dass ich bei sehr vielen Dingen sehr viel schneller bin. Also ich bin extrem zackig und
effizient.
Effizient, ja, und ich fackel nicht lang herum. Also wenn ich warte nicht, bis mich die Muse küsst beim Schreiben, ich habe dieses Handwerk ja gelernt aus dem Journalismus. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen. Ich schaue nicht stundenlang irgendwie aus dem Fenster und überlege, sondern ich setze mich hin und schreibe. Und wenn mir nichts einfällt, also eine Schreibblockade kenne ich noch gar nicht. Also ich hätte keine Zeit für eine Schreibblockade. Das heißt, es muss immer fließen. Wenn ich jetzt, wenn es jetzt wirklich stockt beim Schreiben, dann stehe ich auf, dann gehe ich eine Speisekarte schreiben, dann sortiere ich den Weinkeller, dann schreibe ich ein Menü, dann mache ich das Backoffice, den Online-Shop oder dann gehe ich meine Produkte im Laden sortieren. Also irgendwas ist ja immer und dann schreibe ich wieder weiter. Also ich kann relativ schnell switchen. Ja. Wir haben im Restaurant eine Viertageswoche. Das klingt jetzt gar nicht viel, aber natürlich ist man 7 Tage die Woche eingespannt. Es ist natürlich der absolute Wahnsinn, aber wenn man so gerne arbeitet und so gerne schreibt wie ich, dann funktioniert's.
Du hast schon erzählt, du bist von deinem Mann eingeladen worden im Zuge deiner Arbeit, hast über das Restaurant berichtet und dir dann all diese Gastrokenntnisse wirklich selber angeeignet?
Ja, das war gar nicht so einfach, denn ich hatte ja keine Zeit, mich selbst da irgendwie aufzubauen. Also irgendwie von unten anzufangen und zu sagen, gut, jetzt bauen wir das gemeinsam auf. Der Betrieb ist seit 1790 in Familienbesitz, also das ist ja schon Wahnsinn. Eine Zeit und wenn man da so dazukommt, aber ich bin da irgendwie furchtlos und ich habe da so, ich bin furchtlos und ich bin irgendwie unerschrocken und ich habe das so sinngemäß wie Pippi Langstrumpf immer gemacht. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das kann. Ich liebe meine Gäste. Ich muss sagen, ich bin so ein Menschenfreund, also und das merke ich jetzt, auch wenn ich schreibe, da sitzt man ja Stunden, Wochen, Tage, also Tage, Wochen allein im stillen Kämmerchen. Meine Gäste sind ja auch mein Sozialleben.
Das kommt nicht so kurz, der Kontakt noch.
Genau, also das ist Menschen. Ja auch, und das ist für mich irrsinnig wertvoll, den Leserinnen und Lesern, ich habe jeden Tag Kontakt zu meinen Leserinnen und Lesern und das ist ganz, ganz nett, also es sind wunderbare Gespräche. Immer kann ich nicht im Restaurant sein, weil ich muss dann ja schreiben, aber es funktioniert.
Küchengeflüster ist ein Liebesroman, ein Wohlfühlroman und auch ein sehr lustiger übrigens. Ich habe ein bisschen reinlesen dürfen. Und du hast mich gefragt in einem E-Mail, ja, ob ich sowas überhaupt lese. Du weißt, das passt vielleicht gar nicht zu mir. Und ja, was für eine Frage. Natürlich lese ich sowas auch in fast jedem Krimi oder Thriller. Spielt oder steckt eine Liebesgeschichte mit drin, eine Beziehung, sei es jetzt ein Beziehungsdrama, manchmal sind es kranke Beziehungen.
Absolut.
Aber das interessiert mich natürlich schon brennend, ob es jetzt der Gartenkrimi ist von der Martina Parker. Wir alle fragen uns ja, was passiert mit Vera und Tom, wie geht das weiter?
Ja.
Oder ich habe jetzt gerade von einer Kanada-Krimiserie, das 7. Buch mittlerweile gelesen und da frage ich mich seit Anfang an, was passiert mit den zwei Hauptprotagonisten, wann tut sich da etwas? Also das Beziehungen, das spielt schon eine große Rolle, glaube ich, in jedem Genre.
Absolut.
Für mich, sage ich mal so.
Absolut, ja, für mich auch. Ja. Ich glaube, es war ja auch, war das Kurt Tucholsky, der gesagt hat, es geht immer um die Verbindung zwischen Menschen, ob das jetzt die romantische Liebe ist. Eine Art von Beziehung hat man immer, also egal ob es über Arbeitskollegen, Verwandte, Freunde, Bekannte, es gibt Geschwister, es gibt die Liebe zwischen Geschwistern, Mutter, Tochter, also es ist ja unendlich. Es geht immer, und das stimmt, es geht immer um die Beziehung zwischen Menschen.
Ja, ist schon ein wichtiger Aspekt, ja. Du hast dich bewusst für einen Liebesroman entschieden. Warum?
Ich bin weniger der Typ für Spannungsliteratur, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich halte das gar nicht aus. Also ich bin eine Querbeetleserin. Ich lese alles außer Horror, Dark Romance, ja, das war's. Aber Thriller und Krimi, sehr mit Vorsicht. Mein Herz hält das gar nicht aus. Und
es gibt ja auch die Cozy Crimes.
Ja, das stimmt. Aber sobald es irgendwie doch mit Leichen blutig, Mord, Totschlag, boah, da steige ich aus. Aber das Schlimmste ist, wenn er auf einem Klappentext steht, so die Abgründe der menschlichen Psyche. Dann bin ich schon raus.
Okay.
Dann bin ich raus. Die Abgründe, denke ich, oh Gott, bitte, die Abgründe der menschlichen Psyche. Ja. Nein, Liebesroman deshalb, weil es mir selbst gut tut. Ich habe ja einen sehr ungewöhnlichen Weg. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach, ich habe einfach geschrieben. Also ich habe mir nicht überlegt, so, jetzt möchte ich Autorin werden und jetzt setze ich mich hin und möchte einfach, ja, dieses Berufsbild Autorin, also sein. Ich habe einfach geschrieben. Ich habe auch mehrere Romane auf Halde geschrieben und habe mir dann überlegt, so, was mache ich jetzt damit?
Also ohne die Absicht, die jetzt auch gleich zu veröffentlichen,
ja,
oder?
Nein, also ich hatte es nicht eilig. Nein, gar nicht. Ich hatte es nicht eilig. Die Romane sind gestapelt. Ich habe jetzt wieder einen Roman gefunden. Den habe ich erst letzte Woche meinem Agenten gezeigt. Oh, da war ja auch noch was. Und das ist aber eigentlich so schön. Ich habe da gut vorgearbeitet. Und die Liebesromane, ich glaube, also ich merke es. Eine liebe Buchhändlerin hat mich jetzt angerufen und hat gesagt, Silvia, weißt du, dass du Trend bist? Und ich, was? Ich bin ja gar nicht der Typ dazu. Aber die hat auch gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was jetzt in diesem Bereich kommt. Ist ja logisch. Wie ist denn die Welt? Die Welt bedroht uns quasi. Es gibt Kriege, Krisen. Die Welt wird ja eigentlich recht grauslich momentan wahrgenommen von uns. Und überall Mord, Totschlag. Wir halten ja auch diese negativen Nachrichten nicht aus. Diese Seuche an Social Media. Das prallt alles auf uns ein. Und ganz ehrlich, ich halte es nicht mehr aus.
Ja, es ist sicher nicht der Einzige.
Genau. Da sind wir nicht die Einzigen. Und ich bin überzeugt, dass Wohlfühlromane, dieses Feel-Good, diese Healing-Literature, das kommt ja aus dem asiatischen Bereich jetzt, dass wir das brauchen. Wir brauchen Herzenswärme. Wir brauchen Zuversicht. Und wenn ich jetzt daran denke, im Liebesroman, da stellt sich ja jeder sofort das Happy End vor. Weißt du, so Hollywood,
ja.
Kuss und Hochzeit. Ja, kann ja auch sein. Aber das Wichtigste ist bei einem Happy End, dass man den Menschen zeigt, dass mit menschlichen Mitteln wieder alles zum Guten gewendet werden kann. Und darum geht's. Also ich möchte jetzt nicht nur das klassische Happy End lesen, sondern ich erwarte mir von der Autorin und vom Autor, dass sie mir eine versöhnliche Hand reichen. Also einfach ein bisschen Zuversicht. Und ganz ehrlich, Happy End gibt es auch in jedem Krimi. Der Mörder wird immer gefunden.
Der Fall wird eigentlich...
Auch Happy End. Eben, der Fall wird gelöst. Also auch Happy End.
Der Böse landet Meister.
Ja, aber wie?
Wo er hingehört. Ja.
Genau.
Der oder die Böse.
Ja.
Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man ein Buch zuschlägt mit einem Lächeln und sie denkt, ja, das waren jetzt wirklich angenehme, unterhaltsame Stunden. Klar, also... Ich lese sowas natürlich auch gern. Ich habe es natürlich auch gern, wenn ich das Buch zumache und denke mir, boah. Aber auch so ein Lächeln und ach, wie schön, mag ich total gern. Muss auch sein. Hast du auch diese Heftromane gelesen eigentlich? Da gibt es ja auch so Silvia und Bianca.
Ja, schicksalhafte Silvia, Julia. Ja. Nein, gar nicht.
Überhaupt nicht.
Nie.
Ich schon, tatsächlich.
Ah, du bist in
zwei, drei. Alt. Ja, ich weiß, ich habe wirklich zwei, drei gelesen. Da war ich schon ganz jung. Das war so tatsächlich mit 18, Schule fertig und so. Was mache ich jetzt? Zukunft hin und her. Ich schreibe Heftromane. Also es war, Deutsch war das einzige Fach, wo ich gute Noten hatte tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich sowas mal lesen. Vielleicht kann ich das ja selber schreiben und habe dann so zwei, drei gelesen. Bin immer noch der Meinung, ich könnte sowas schreiben. Ah, dazu brauche ich, glaube ich, ein cooles Pseudonym.
Aber das Lustige ist, ich war vor ein paar Tagen in einem Geschäft und da gab es diese Julia-Hefte und Ärzte-Romane. Ja. Und ich bin da zu diesem
Dr.
Ständer
Stefan
hin.
Frank.
Ja, so ähnlich. Oder? Und ich bin zu dieser Gondel und zu diesem Aufbau. Dann habe ich so ein Heft herausgenommen und gedacht, so, ich möchte jetzt einmal wissen, was da drin ist. Ich blätter's durch und dann ist jemand ums Eck gebogen und dann habe ich mich so erschrocken. Habe ich gedacht, oh Gott, das sind die Trippel da hinstellen und Heftromane lesen. Und dann habe ich sofort, kann mich ertappt gefühlt und habe sofort wieder zurückgeworfen. Aber
ich will die aber gar nicht abwerten. Es ist ja
auch. Ich verstehe es. Ja, ja,
das
ja, ja.
Sitzt auch eine Autorin, ein Autor dahinter, schreibt es und die sind jetzt nicht schlecht geschrieben oder was gar nicht. Aber. Ja,
aber das ist wirklich Groschenroman.
Es ist
richtig
Groschenroman. Es ist Groschenroman.
Mich wundert es, dass es nach wie vor ein Geschäft ist. Es gibt sie definitiv.
Schon, ganz viele, immer noch.
Und ich merke aber, wenn ich sage, ich schreibe Liebesromane, Wohlfühlromane, da merke ich schon, dass das manchmal mit diesen Heften assoziiert wird oder maximal Rosamund Pilcher. Und jeder, der mich kennt, denkt, Silvia, das ist so gar nicht Rosamund Pilcher. Für das, ich bin zu flott, zu zackig. Geht eh bei mir eher in die Richtung Rom-Com. Also immer flotte Dialoge und bam, bam, bam. Also das ist eher so, also nur Herzgeflüster, also Herzkino quasi. Ist eher nicht bei mir. Ich bin nicht die atmosphärische Schreiberin. Sondern
oder ist auch kein Pseudonym.
Nein, ich habe
vorhin gelacht.
Kein Pseudonym.
Was würde gut passen?
Ja, ich hätte da schon Ideen, aber nachdem ich ja meine Sachbücher, nachdem ich ja viele liebe Leserinnen und Leser da draußen schon habe, mein Agent und ich haben uns entschlossen, nein, mein Name bleibt auch in der Belletristik.
Stichwort Lesen. Für den Buchtipp des Monats von der Stadtbibliothek Graz habe ich wieder einmal Boris Miedl angeheuert. Hören wir da kurz rein.
Wir haben März und ich bin bei Boris Miedl im Zankelhof, der Zweigstelle von der Bibliothek Graz. Welches Buch wirst du heute vorstellen?
Also ich stelle heute von William Faulkner das Buch Als ich im Sterben lag vor. As I Lay Dying heißt es im Original. Und ich habe das Buch vor kurzem gelesen und ich liebe einfach diesen skurrilen und gleichzeitig irgendwie grotesk-tragischen Duktus, kann man fast sagen, den der William Faulkner da an den Tag legt, wie er dieses Buch schreibt. Kurz zusammengefasst ist die Geschichte eigentlich sehr einfach erzählt. Es verstirbt die Mutter von einer armen Südstaatenfamilie in den 30er Jahren in den USA. Und deren letzter Wunsch ist, dass sie in Jefferson, in ihrer Geburtsstadt, beerdigt wird. Was die Familie vor große Probleme stellt, weil sie einfach sehr weit entfernt leben und weil sie eben sehr arm sind. Das heißt, so eine Reise ist mit sehr viel Beschwerlichkeit verbunden. Und noch dazu setzt da ein Unwetter ein und die Frau stirbt eben und das Unwetter setzt ein. Das heißt, man hat da nicht viel Zeit, weil auf der einen Seite Regenfälle, auf der anderen Seite ist es heiß. Das heißt, die Verwesung setzt da schon nach und nach ein. Und sie müssen das halt irgendwie schaffen, in einer gewissen Zeit, bevor sozusagen der Verfall zu weit fortgeschritten ist, diese Frau dorthin zu bringen. Und was ganz spannend ist, ist eigentlich das, dass es so daherkommt, als würden diese Personen, also es gibt eben den Vater und vier Kinder, die alle eine Rolle spielen in dem Ganzen. Es ist aber so, dass sie das so verkaufen, als wäre das quasi, als wollten sie da nur der Mutter den letzten Wunsch erfüllen, aber in Wirklichkeit hat jede handelnde Person so ein Eigeninteresse an dieser Reise nach Jefferson.
Okay, also grotesk skurril, ja, das hast du, glaube ich, sehr schön so zusammengefasst. Erzähl mal ein bisschen was von William Faulkner.
William Faulkner hat mich insofern angesprochen, weil er halt so für diesen neuen Erzählstil des 20. Jahrhunderts, das aus den USA eben steht. Also er hat ja auch den Nobelpreis dann bekommen.
Genau.
Und den nicht zu Unrecht, wie ich finde, weil er eben so einen neuen modernen Stil eingeführt hat in die amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts. Also er hat sehr stark sich an Bewusstseinsstrom orientiert, den es natürlich schon gegeben hat zu der Zeit, aber er hat den umgebaut, ausgebaut und sehr spannend sozusagen einen eigenen Stil gefunden. Also konkret in dem Buch ist es so, dass er 59 Minikapitel hat, die von 15 verschiedenen Personen erzählt werden. Das heißt, es gibt quasi nur Subjektivität in dem Buch, es gibt keinen objektiven Erzähler sozusagen und es spinnt sich sozusagen eine Geschichte, wo man bis zum Ende nicht weiß, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Und man ist da so in diesen einzelnen Rollen drinnen, dass man irgendwie jede Person für sich versteht, aber erst ab der Mitte sozusagen das Gesamte versucht zu begreifen oder am Ende dann das Gefühl hat, ich habe es jetzt vielleicht doch verstanden oder auch nicht.
War das für dich so ein Buch, was man dann relativ in einem Zug durchliest und nicht weglegen darf?
Ja, tatsächlich war es so. Also es ist so, die ersten 10 dieser Minikapitel kämpft man sich noch ein bisschen durch, weil man irgendwie, weil es so verwirrend ist, diese verschiedenen Sichtweisen alle da so hergeknallt zu bekommen. Und dann aber ab, ich würde jetzt sagen, ab dem 11. Minikapitel, das geht ja dann sehr schnell, ist man dann so drinnen und ist so gespannt, was kommt jetzt wieder für Sichtweise. Und dann kommt wieder sozusagen, die Personen wiederholen sich dann auch. Manche kommen sehr oft zu Wort, manche nur einmal. Schließlich auch irgendwann die verstorbene Mutter, die dann aus ihrer Sicht wieder Dinge erzählt, wie sie den Vater kennengelernt hat. Und so ist es wie ein riesiges Puzzle, das mit jedem Kapitel sozusagen ein bisschen mehr Sinn macht.
Okay, also das Kämpfen lohnt sich. Dranbleiben bei William Faulkner, als ich im Sterben lag. Vielen Dank, Boris.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Jetzt kommen wir endlich zu deinem neuen Roman Küchengeflüster. Erzähl bitte ganz kurz, was erwartet die Leserinnen und Leser?
Es geht um eine Restaurantkritikerin und Kulinarikjournalistin, die heißt Tilla Kaufmann. Und die Tilla, die teilt tüchtig aus. Also die kann einschenken ohne Ende. Das heißt, die schreibt einen Verriss nach dem anderen und es wird immer untergriffiger. Und einmal geht sie wirklich zu weit. So weit, dass es jetzt möglich ist, dass sie gekündigt wird. Also es steht definitiv ihre Kündigung im Raum und aber auch eine Klage. Also eine Gastronomin klagt sie. Ja. Jetzt wird's halt ein bisschen brenzlig, die Situation. Und sie kann sich aber insofern ein bisschen aus der Affäre ziehen, indem sie einen Deal eingeht. Nämlich, dass sie undercover in der Sterne-Gastronomie arbeitet. Aber, na, wo landet sie? Sie landet genau in der Küche des Mannes und Spitzenkochs, den sie brutalst verrissen hat. Ja, und das wird dann natürlich, diese Küche wird zum Pulverfass, also die wird wirklich zum Pulverfass. Und Magnus Lehner, der Spitzenkoch, ein absoluter Green Flag Man, also wir werden ihn alle lieben. Und ja, das, also darauf achte ich sehr, die Männer sind immer Green Flags. Und ja, es passiert natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Er erfährt erst dann von ihrem Geheimnis, als es zu spät ist. Mehr verrate ich nicht, ich darf nicht spoilern, aber ja, es fliegen auch die Teller, es passiert sehr viel kulinarisch. Man blickt sehr viel hinter die Kulissen der Gastronomie. Was mir als Gastronomin so, so wichtig ist, dass ich die Gastronomie als ausschließlich positiven Ort zeige. Es gibt so viele Serien, in denen eigentlich, und das Image der Gastronomie ist ja auch nicht das Beste, also es ist ja wirklich schwierig, gerade in diesen Zeiten. Deswegen war es für mich so wichtig, zu zeigen, was das für ein tolles Arbeiten ist und miteinander. Zuerst gibt es natürlich Knatsch, ist eh klar so quasi, aber das löst sich auf, so viel darf ich spoilern. Und die Gastronomie zeige ich als unendlich guten Ort.
Ja, du hast recht, das ist nicht immer so und es gibt aber wirklich Vorzeigebetriebe, wo es wirklich gut läuft und wo ein gutes Miteinander herrscht. Hat dein Mann schon reingelesen ins Buch?
Er hat noch nicht reingelesen, er wartet immer aufs fertige Buch. Ich arbeite auch nicht mit Testleserinnen, ich habe das einmal versucht, ich habe so, ja, das Typische, so meiner Schwester, meiner Mutter, so meiner Mama, ja, das Buch gegeben, so ein paar hundert Seiten, so, ja, lest es einmal quer. Ja, dann kam so als Rückmeldung, gut gemacht.
Brav gemacht.
Dann habe ich gesagt, nein, das mit den Testleserinnen, das lasse ich jetzt. Und mein Agent ist jetzt auch nicht wirklich ein Fan davon, weil man braucht wirklich Profimeinungen. Und ich bin in einem sehr, sehr guten Verlag, bin sehr, sehr gut eingebettet. Da bekommst du wirklich Rücksprache zu allem. Es wird sehr gut gearbeitet. Das ist ein sehr straffes Programm, sehr intensiv. Also ein Lektorat ist wirklich eine anstrengende Sache. Und das funktioniert sehr gut.
Ist dir das Schreiben leicht von der Hand gegangen? Du hast gesagt, es ist schon vor 5 Jahren entstanden eigentlich dieser Roman. Mhm. Also du hast immer schon auch neben den Sachbüchern oder den Reiseführern geschrieben, auch belletristisch. Aber jetzt auch konkret bei diesem Buch bist du da einfach reingegangen. Die Idee war da.
Ja. Ich habe es einfach geschrieben. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie man einen Roman schreibt. Also ich habe jetzt 5,5 Romane fertig. In diesem Jahr erscheinen 3 davon. Immer unterschiedlicher Stoff, auch anderer Verlag. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach getan. Aber ich glaube, dass es intuitiv funktioniert hat.
Also auch Anfang, Ende war gleich da. Hast du auch jetzt nach so vielen Jahren noch was umgeschmissen an der Story?
Ich habe ein bisschen dran gefeilt, viel nicht. Es ist absolut noch top aktuell. Ich habe zuerst eigentlich das alles für mich geschrieben, aber es wurden immer mehr Romane und dann habe ich mir gedacht, so was mache ich jetzt damit? Das kann ja nicht einfach nur so herumliegen. Und dann habe ich eine liebe Bekannte angerufen, die Autorin ist, und habe gesagt, du, wie schaut es denn aus mit so Verlagen? Wie geht denn das? Und ja, kannst du mir da was sagen? Und sie hat gesagt, um Gottes Willen, Silvia, du kannst doch nicht einfach zum Verlag gehen, das tut man ja nicht, du kannst nicht einfach anklopfen, was glaubst du? Okay. Such dir eine Agentin oder einen Agenten. So, ja gut, dann habe ich gedacht, gut, es wäre natürlich nett, die Romane jetzt unter die Menschen zu bringen, und habe mir tatsächlich eine Agentur gesucht. Ich bin bei der Agentur Textbaby, beim Carsten Polzin, fühle mich in dieser Agentur sehr wohl.
Das klingt sehr lieb.
Das ist wie Textbaby, ja, und auch die Textbabys, also auch die anderen Autorinnen, wir halten ziemlich zusammen, das ist wirklich ein netter Haufen. Und das ist einfach so, wenn man auf einmal jahrelang im stillen Kämmerchen vor sich hinschreibt, auf einmal hat man ein Musketier an seiner Seite. Also das ist wirklich großartig, wie jemand mit einem arbeiten kann. Und der Carsten hat dann meine Manuskripte unter die Verlage gebracht. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Ich kann in sehr wunderbaren Verlagen publizieren. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist ja eine riesengroße Freude, kann sie oft selber noch nicht glauben.
Würdest du das auch Schreibanfängern empfehlen, über eine Agentur in das Autorinnenleben zu starten?
Es kommt darauf an, was man vorhat im Leben. Also ich bin jetzt kein Jungspund mehr, schon einige Jahrzehnte geschrieben. Und wenn man vorhat, hauptberuflich Autorin zu sein, dann ja, unbedingt. Du hast so wenig Chancen, in einen internationalen Publikumsverlag unterzukommen. Die bekommen tausende Manuskripte, die haben keine Zeit, die irgendwie zu sichten. Die bräuchten ja 10 Menschen, die irgendwie querlesen. Die kriegen, also das ist unerschöpflich. Und ja, unerschöpflich, das geht gar nicht. Also die Literaturagentur ist der Game Changer. Absolut.
Mhm. Fürchtest du dich vor dem Erscheinungstermin?
Ja, aber wie? Ja, also ich muss ehrlich sagen, in diesem Jahr erscheinen 3 Romane und das verlangt man quasi alles ab, weil ich insgesamt an 5 Büchern gleichzeitig arbeite. Da bekommst du bei einem das Imprint und sagst, gut, jetzt schauen wir noch die Illustrationen durch. Beim nächsten schreibst du Klappentexte, beim anderen wird das Cover gezeichnet, da geht's in die nächste Runde. Dann bekommst du beim nächsten Buch das stilistische Lektorat, beim anderen das inhaltliche Lektorat. Dann geht's wieder weiter, dann musst du neuen Stoff liefern. Also es ist permanent, du bist permanent buchtechnisch im Einsatz. Das ist nicht so, dass du ein Buch schreibst und dann sagst, na gut, so, was schauen wir jetzt, was machen wir jetzt? Sondern das geht zahnt ineinander. Und ja, ich habe eben keinen 9-to-5 Job, das ist schon, aber ich tue es ja so voll gern. Ja, aber aufgeregt, hoch 10, Lampenfieber, hoch irgendwas.
Ja.
Ja, freilich.
Auch ein bisschen Sorge, was die Rezensionen betrifft. Oder nimmst du dir schon vor, ich lese sie nicht, lass mal es gut sein. Es ist wahrscheinlich wie bei allen Dingen, den einen gefällt es, den anderen nicht, aber.
Da versuche ich mich jetzt ein bisschen zu befreien. Mhm. Früher war es so, wenn ich eine 4-Stern-Kritik bekommen habe bei den Büchern, da hat es sein können, dass ich zutiefst getroffen war und wie ein geknicktes Huhn tagelang irgendwie den Kopf ins Sand gesteckt habe. Das ist vorbei. Es ist nämlich auch so.
Das glaube ich auch gut so.
Ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin da jetzt schmerzbefreit. Das wäre ja ganz, ganz schlimm. Es gibt nichts auf der Welt, das allen gefällt. Das gibt's nicht. Mhm. Das kann nicht erfunden werden. Und ich glaube, dass auch negative Kritiken davon zeugen, dass man ernst genommen wird. Na hallo, wenn jemand eine Seite lang dich irgendwie da negativ kritisiert und schreibt, wie stümperhaft du irgendwas schreibst. Oder
also eine Art der Anerkennung.
Ich denke mal, ja okay, weil sich jemand so viel Mühe gemacht hat, mich da irgendwie. Das ist mir ja auch schon passiert. Das ist ja nicht so. Man kann auch bei Reise- und Genussführern ein Haar in der Suppe finden. Wir sind ja auch gewohnt im Restaurant, dass man schlechte Kritiken bekommt. Gott sei Dank kenne ich das schon, aber ja, natürlich will man, dass es gut ankommt. Natürlich möchte ich, und ganz ehrlich, ich liebe meine Leserinnen und Leser wie meine Gäste. Ich mache das jetzt nicht für mich. Also, und ich muss ehrlich sagen, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich versuche das, mehr kann ich nicht. Also, es ist wirklich, ich gebe, das ist wirklich das, was ich kann.
Nachdem du heuer 3 Bücher veröffentlichst, glaube ich, hat sich das auch ausgezahlt.
Es ist wirklich ja sehr viel, weil es kommt da so viel Marketing dazu. Das Marketing nimmt gleich viel Zeit ein wie das Schreiben.
Und was ist dir lieber?
Ja, nur schreiben. Schreiben. Eigentlich wollen alle Autorinnen und Autoren wollen immer nur schreiben. Aber das geht nicht.
Ja, es gehört mehr dazu.
Es gehört mehr dazu.
Wenn man sein Buch unter die Leute bringen.
Genau. Ein bisschen in die Sichtbarkeit kommen und da können die Leserinnen und Leser aber ganz viel helfen. Mein Gott, geschwind ein paar Sterne, auf ein paar Sternchen drücken, bitte danke. Also es wäre eigentlich nicht viel. Oder auch in den Social Medien zu sagen, ma, das gefällt mir. Und da muss ich aber sagen, dass ich von extrem tollen Menschen umgeben bin.
Schön, eine schöne Buchbubble, Leserinnen und Leserschaft.
Ja, absolut.
So, jetzt ein bisschen mehr Silvia. Wovon bist du eigentlich eher ein Fan, nachdem es ein Liebesroman ist? Slow Burn oder Liebe auf den ersten Blick? Und dieses Slow Burn, das habe ich mir jetzt von Insta geklaut.
Ah,
ich hätte eher gesagt, so eine langsam aufbauende Liebesgeschichte.
Nee.
Oder doch, der Knall.
Jawohl, der Knall. Liebe auf den ersten Blick ist für mich, ich glaube, das Thema überhaupt. Ja, ich glaube ganz fest an sie, denn ich habe sie selbst erlebt.
War das so bei dir und deiner
Mann? Vor 21 Jahren, ich habe meinem Mann die Hand gegeben, er mir, und wir haben gewusst, so, passt. Ja, die Liebe auf den ersten Blick gibt's. Ich tue mir ganz, ganz schwer so mit Second Chance. Also wenn wir jetzt bei den englischen Tropes sind, Second Chance.
Tropes.
Genau. Tropes, ja. Also Second Chance, weniger. Da gibt's ganz persönliche Vorlieben. Also wirklich ganz, ganz viele persönliche Vorlieben. Und ich habe in meinem Küchengeflüster, da geht's ja auch um Fake Identity. Also wirklich um eine falsche Identität. Und ja, das ist schon, was ich liebe in Liebesromanen, ist schon dieses, wenn man nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt, also Spice sucht man bei mir eher vergeben. Die Schlafzimmertür mache ich immer vorher zu. Also es können auch jüngere Leserinnen und Leser.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen.
Ah, ja.
Volle Kanne Spice oder doch?
Nein.
Ein bisschen nur angedeutet.
Das Angedeutete. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man nicht alles verrät, wenn man die Gedanken spielen lassen kann. Ich glaube, dieses Herzflattern sagt oft viel, viel mehr als wenn man mit der Tür ins Haus fällt.
Von der Location her eher die Großstadt oder die Kleinstadt?
Früher war ich ein absoluter Stadtmensch. Jetzt bin ich ein absolutes Landei. Und ich liebe das Leben auf dem Land. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Anders.
Happy End, das haben wir schon ein bisschen angedeutet. Happy End oder tragisches Ende, das auch zu Herzen geht. Oder auch ein offenes Ende, was kommt da für
Nein,
Frage?
Kein offenes Ende. Also beim offenen Ende, da bin ich eigentlich fast ein bisschen böse auf die Autorin und den Autor. Da denke ich mir immer, hast du die Geschichte nicht zu Ende gedacht? Wieso muss ich mir als Leserin und Leser jetzt hinsetzen und die Geschichte zu Ende denken? Also offenes Ende geht gar nicht. Schlimmes Ende geht für mich auch gar nicht. Ich denke mir, als Autorin denke ich mir, mit welchem Gefühl will ich denn meine Leserinnen und Leser entlassen? Mit einem schlechten? Nein.
Ja, wie haben wir gesagt, also ich habe das schon gern, dieses Lächeln dann, okay, das war wirklich schön und ist zu Herzen gegangen. Und man kaut schon an tragischen Enden länger.
Ja, und nein, das, wie gesagt.
Aber ich denke mir noch, boah, die traut sich was, wenn sie sowas schreibt. Das ist so schrecklich.
Ja, nein, und die Welt ist einfach so grauslich.
Nicole Stranzl hat mir erst einen Schock versetzt beim Lesen.
Ich muss sie erst lesen. Ah, ja. Okay, die Ordnung sicher.
Werde ich jetzt nicht spoilern.
Ja. Oh, nein, ich brauche auch einfach diesen versöhnlichen Blick. Und ich möchte den Eskapismus möchte ich bieten. Also wirklich eine kleine Auszeit, eine kleine Flucht aus dem Alltag, das ist, ich glaube, gerade fürs Kopfkino in den Büchern ganz, ganz wichtig.
Ja, unsere gemeinsame Geschichte, ich habe sie ja angeteased quasi, jetzt müssen wir da auch was davon erzählen. Wir haben dieselbe Schule besucht.
Ja.
Wir haben tatsächlich in unserer Jugend, in der Kindheit nicht so weit auseinander gewohnt.
Ja.
Anderer Jahrgang.
Naja.
Ich bin die Ältere.
Ein paar Monate. Naja, aber das Lustige ist doch wirklich, wie dieselbe Schule, dieselbe Professoren, alles. Und wir
haben uns über den Podcast dann eigentlich wieder gefunden quasi. Also das war sehr nett, dass du mich da angeschrieben hast und dann sind wir da drauf gekommen. Das gibt's ja nicht.
Nein,
die Welt.
Die beste Geschichte ist ja wirklich, ich bin Hörerin deines Podcasts von, also wirklich ab Stunde null. Also ich habe wirklich mit der der ersten Sendung bin ich eingestiegen und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, die Stimme, ich kenne diese Stimme, wo gebe ich die Stimme hin? Und erst dann habe ich gelesen, Martina Steidl, ich meine, mein Gott, ja, also das war wirklich irgendwie Zufall.
Ja, einige kennen mich aus dem Radio.
Ja, natürlich.
Und wir haben uns ja auch beide mal fürs Radio beworben.
Ja,
vor
das stimmt.
Äonen.
Mich haben das sie ja nicht genommen.
Na gut, du bist gleich in die Schreibesparte, dann hast du gewechselt und bei mir ist es beim Reden geblieben.
Gute Kombination.
Ja, ja. Du hast schon gesagt, auch als Ehefrau eines Haubenkochs, du wirst ernährt. Hochachtung, du bist super schlank. Das wäre, glaube ich, mein Verderben, wenn mich mein Mann auch noch einkochen würde. Also jetzt mit Essen.
Der Schein trügt bei mir.
Kochst du eigentlich selbst auch noch?
Ach, ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Spätestens beim kulinarischen Liebesroman kommt diese Frage. Es ist jetzt so, dass die Tilda, die Hauptfigur in meinem Roman, ja gar nicht kochen kann und die brennt wirklich, die lässt Wasser anbrennen. Mhm. So schlimm ist es bei mir nicht, aber Tatsache ist es, dass ich wirklich, also vom handwerklichen Können jetzt eher sehr bescheiden geprägt bin. Also ja, mein Mann ist beim Kochen einfach immer viel, viel schneller und ich bin jetzt eher so für die niederen Dienste zuständig. Also Teller aufstellen und dann wegräumen. Arbeitsteilung.
Und was isst du am liebsten?
Na, ich bin eine Viel- und Alles-Esserin. Also ich wüsste jetzt nicht, was du mir vorsetzen kannst, was ich gar nicht mag. Bei mir ist es nur so, dass ich ganz, ganz viel Wert auf gute Zutaten lege. Also das ist wirklich mir und es muss mit Liebe gekocht sein.
Ja.
Absolut. Und das merke ich schon am ersten Bissen.
Ja. Ich habe gestern wieder eine Rindsuppe gemacht und ich bin draufgekommen, ich könnte ertrinken in Rindsuppe. Das wäre ein schöner Tod.
Herrlich.
Also das ist, muss ich mich selber loben. Ich koche gerne und höre auch, dass ich gut koche. Was ich nicht koche oder ist ein Backhändel.
Ah, ja,
das
ja,
muss
ja,
gemacht
ja.
werden vom Backhändelwirten deines Vertrauens.
Oh ja, natürlich. Also ganz ehrlich, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, das ist das Schönste, was es gibt. Und wenn du sagst, dass du selber Rindsuppe zustellst, ich meine, das ist ja schon, das dauert ja Stunden. Das ist ja, das Köchel brutzelt vor sich hin. Das hat ja mit meinem Glauben zu tun. Also ich glaube, dass aus einem guten Stück Rindfleisch eine gute Suppe wird. Absolut.
Ja, da braucht es gar nicht viel mehr dazu.
Ja, nein.
Gemüse rein,
absolut.
Fleisch.
Absolut.
Herrlich.
Ja, ja, na, das ist schon.
Wir haben schon gehört, 3 Bücher erscheinen heuer von dir. Das sind alles belletristische Bücher. Was bekommen wir dann noch zu lesen? Möchtest du ein bisschen verraten?
Sehr, sehr gerne. Das ist ja alles schon auf Schiene gebracht. Und ja, es ist alle paar Monate freue ich mich ja jetzt ja wie eine wahnsinnige.
Du hast starke Nerven.
Ja, wir brauchen starke Nerven. 1. April, wie gesagt, Küchengeflüster erscheint bei Knauer. Dann geht's weiter im Gmeiner Verlag. Da bekomme ich eine wunderschöne Reihe. Die heißt Die Adria Escapes. Das sagt schon sehr viel. Das sind auch Wohlfühlromane, die an den Küstenorten spielen. Der erste Band, der erste Teil heißt Das Glück beginnt in Istrien. Das ist ein Wohlfühlroman, da geht es um einen Aufbruch, um etwas Neues und ja, da möchte ich natürlich nicht zu viel spoilern. Spielt in Rovin, also alle, die jetzt ein bisschen in dieser Gegend unterwegs sind, bitte, man kann die Bücher natürlich schon vorbestellen, das ist natürlich auch immer fein. Dann geht es weiter am 1. Oktober 2026, da erscheint mein Winterroman, der heißt Der kleine Weihnachtsladen und erscheint bei Knauer.
Wir werden das natürlich alles festhalten, auch in den Shownotes und kräftig dafür Werbung machen. Jetzt würde ich mich sehr freuen über eine Leseprobe aus Küchengeflüster, die verborgene Zutat der Liebe. Und wir sagen es jetzt ganz einfach, das Buch ist so brandaktuell, wir haben es noch gar nicht wirklich,
nein,
auch du nicht.
Das ist ja das Spannende. Ich habe dir einen Buch Tammeling, aber ich habe etwas ausgedruckt, nämlich den Beginn meines Buchs.
Es ist sozusagen eine Premierenlesung.
Maja, absolut, absolut. Aber ich freue mich. Ich freue mich, ich werde nicht spoilern. Ich werde mit etwas Schrecklichem starten, denn ich habe die schrecklichste Restaurantkritik aller Zeiten geschrieben. Und die werde ich jetzt vorlesen.
Bitteschön.
Wir starten mit dem Kapitel 1. Froschleich mit Lavendelspülwasser. Das Restaurant Schmelz lebt vom Glanz und Ruhm längst vergangener Zeiten. Beim Personal muss man sich geehrt fühlen, wenn es einen überhaupt beachtet. Der Rest Unfreundlichkeit durch Überforderung. Das Essen dieser kulinarischen Geisterfahrer zeigt sich auf Raststättenniveau mit Preisen der Sternegastronomie. So war die als kräftige Bouillon angepriesene Suppe eine Mischung aus Schala, Brühe und glibrigem Froschleich. Die geschichteten Auberginen erwiesen sich als ein in der Fritteuse fachgerecht zu Betonbrikett geformter Klumpen mit großzügiger Garnierung aus zerriebenem Champagnerkorken. Die Pasta würde selbst in einem schlecht geführten Gefängnis einen Aufstand auslösen. Außerdem hat der Küchenchef die Tagliata vom Jungrind wohl mehrmals mit einer Straßenwalze überfahren. Zu den drei radiergummigroßen Fleischstückchen gesellten sich zwei abgezählte Gnocchi und ein Teelöffelchen Soßenschleim. Der Schokoladekuchen als süßer Abschluss präsentierte sich als beeindruckender Flummi. Außen ein gigantischer Bröselteppich, innen von lehmig-schmieriger Konsistenz. Das Ganze wurde getoppt durch Anklänge von Lavendelspülwasser. So weit, so schlecht. Mancher Restaurantbesucher fragt sich, ob dem Küchenpersonal regelrecht beigebracht wird, Lebensmittel beim Kochen und Backen zu ignorieren. Denn das Kastanendörtchen entpuppte sich als betonierte Spanplatte eines gräulichen Käferbohnenbreis. Es blieb mir nur noch übrig, das flüssige Tütü von Dessertwein stehen zu lassen und das Weite zu suchen. Tischnotizen von Emil Fürst.
Ja, in dieser Tonart geht's auch weiter.
In dieser Tonart beginnt's, aber keine Angst. Das ist eigentlich ein sehr mutiger Beginn, denn in der Romance, also wenn du Romcoms schreibst, Liebesromane, da musst du sofort eigentlich schauen, dass die Protagonistin, dass man sich als Leserin und Leser identifiziert. Mhm. Und das ist jetzt das ist sehr, sehr mutig, so zu beginnen, dass du sagst, oh Gott, sehr furchtbar. Das ist schrecklich. Weil wenn du wirklich in Wirklichkeit so eine Restaurantkritik bekommst, kann es sein, dass du zusperren musst.
Ja. Was war das Schlechteste, was du je gegessen hast?
Das sage ich ja gar nicht.
Wir müssen nicht sagen,
wo ist gegessen? Das sage ich ja gar nicht. Aber bei mir ist immer Schluss mit lustig beim Essen, wenn die Portionen zu groß sind.
Ach so, das ist ein Kritikpunkt.
Ja, das ist für mich. Also ich kann jetzt, man wird ja nicht mehr jünger, in meinem Alter kann ich immer weniger essen, leider. Früher, das ist kein Problem. Also wenn du da ein paar Gänge herstellst, nur bitte gerne. Das wird leider immer weniger und in ganz, ganz großen Portionen, das wird immer schwieriger. Aber solange sich jemand wirklich bemüht, also ich bin eine ganz einfache Esserin, also ganz, ganz was Einfaches, bitte danke und ja, kein Schnickschnack.
Weil wir beim Essen sind, vielleicht schauen wir ja auch noch bei deinem Mann in der Küche vorbei. Vielleicht habe ich schon erwähnt, wir sind in einem Haubenlokal, was mich sehr freut. Vielleicht fällt da ja etwas ab oder ich kann mir ein paar Tipps und Tricks holen. Bin ja auch sehr offen. Vielen Dank für die Leseprobe noch. Vielen Dank für das nette Gespräch. Wir werden auch noch ein bisschen nachtratschen, da bin ich mir sicher. Toi, toi, toi für den Buchstart jetzt mal am 1. April.
Vielen lieben Dank für die Einladung, dass du über die Pack nach Kärnten gefahren bist.
Voll gerne, wir hatten ja auch keinen Schnee mehr.
Zum Glück.
Der Weg war einfach. Alles Gute, danke dir.
Lieben Dank für mich.
Ich verstehe ja, dass sich Silvia von ihrem Mann hat einkochen lassen. Die Küche vom Tripold zum Bären, die kann ich wirklich weiterempfehlen. Und wer gerne Wohlfühlromane mit Humor liest, der ist bei Silvia auch sehr gut aufgehoben. Sollte ich tatsächlich in meinem Leben noch einen Heftroman schreiben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und freue mich jetzt schon über Ideen für ein Pseudonym. Vorerst bastle ich an der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann.